Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider, der ersten im neuen Jahr. Mein Name ist Tanja Clement und ich habe heute drei digitale Themen für Sie. Wir recherchieren, wieso die Einführung einer Bürger-ID im Zuge der Registermodernisierung kontrovers diskutiert wird, sprechen mit Sabine Meigel über innovative Digitalisierung in der Stadt Ulm und kommentieren den Fortschritt bei der Digitalisierung des öffentlichen Einkaufs. Auch 2021 werden sich im Bereich Verwaltungsmodernisierung wohl die meisten Gespräche um das Online-Zugangsgesetz drehen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die vielgerühmte Registermodernisierung. Ein aktueller Gesetzesentwurf sieht dafür die Nutzung der Steuer-ID als einheitliche Personenkennziffer vor. Eine Praxis, die auch der Normenkontrollrat für verfassungsrechtlich geboten hält. Die Nachnutzung der Steuer-ID nutze ein etabliertes Personenkennzeichen und baue auf bewährte IT-Strukturen auf. Im Vergleich zu anderen Ansätzen sei dies datenschutzrechtlich sogar die geeignetere Lösung. Wieso dieser wichtige Schritt, der Prozesse für Bürger und Verwaltung endlich vereinfachen soll, trotzdem nicht überall auf Begeisterung stößt, fasst mein Kollege Benjamin Stiebel für Sie zusammen.
Die aktuellen Pläne der Bundesregierung zur Registermodernisierung sorgen für Diskussionen. Der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit steht im Raum. Gestritten wird, wie so häufig, an der Front zwischen Datenschutz und Effizienz. Ja, die deutsche Registerlandschaft bedarf einer Modernisierung. Darüber sind sich Expertinnen und Experten weitestgehend einig. Doch spätestens bei der Frage, wie Bürgerinnen und Bürger sich zukünftig identifizieren können sollen, gehen die Meinungen auseinander. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht vor, die bisher nur bei Steuerverfahren genutzte Steueridentifikationsnummer als behördenübergreifend genutztes Personenkennzeichen zu verwenden. Eine universelle Bürger-ID also, die es ermöglichen soll, persönliche Daten nicht bei jedem Verwaltungsvorgang neu angeben zu müssen. Was für den einen die Grundvoraussetzung einer modernen Verwaltung ist, klingt für den anderen nach Verfassungsbruch und Weg in den Überwachungsstaat. Beliebt in der Argumentation gegen die allgemeine Personenkennziffer, Urteile des Bundesverfassungsgerichtes aus den 80er Jahren. So befand das Gericht beispielsweise im Volkszählungsurteil die Einführung einer einheitlichen Kennziffer für unzulässig. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber, sagt dazu:
Wie kam man da dazu? Personenkennzeichen erzeugt ein Ungleichgewicht zwischen Staat und Bürger. Der Staat verfügt in diesem Moment über eine niedrigschwellige Möglichkeit, Daten zusammenzuführen, ohne dass er noch eine Beteiligung des Bürgers braucht. Und weniger Selbstbestimmtheit im grundrechtlichen Sinne geht nicht. Die Bürger werden sich nicht darauf verlassen können, dass es nie zu einem Miss- oder Fehlgebrauch kommt, sondern es droht eine Schere im Kopf. Der Verzicht auf eine öffentliche Beteiligung oder einen ungewöhnlichen Ausleben der Freiheit oder des Anspruchs auf bestimmte Leistungen. Diese abstrakte Gefahr für die Freiheit ist zeitlos. Deswegen gilt das Argument, es seien alte Entscheidungen an dieser Stelle nicht.
Die Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder haben zudem unisono festgestellt, dass der Gesetzentwurf verfassungswidrig sein dürfte, berichtet Kälber weiter. Doch liegt die Gefahr wirklich im Kennzeichen? Professor Eike Richter von der Hochschule der Akademie der Polizei Hamburg entgegnet:
Der jetzige Entwurf ist durchaus auch risikobegrenzend, also das begrenzt auch das Risiko des Scheiterns. Zwar wird hier relativ viel Geld erstmal in die Hand genommen, um die Sache zum Laufen zu bringen. Solange man aber die Stammdaten, wie es ja bisher auch noch geschieht, in den einzelnen Registern lässt, kann man auch ein nie auszuschließendes Scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht auf sich zukommen lassen und kann dann erstmal weitermachen und hätte dann tatsächlich noch präzisere Vorgaben hinsichtlich der wo eben die Einführung eines Personenkennzeichens zu begrenzen ist. Also ich würde denken, dass das hier auch relativ die Mittel, die hier eingesetzt werden und die sind jedenfalls, gerade weil es so nah bei der bisherigen Struktur bleibt, sind bei einem nicht auszuschließenden Scheitern vor in Karlsruhe, sind jedenfalls nicht verloren.
Hier muss also unterschieden werden zwischen Kennziffer und Persönlichkeitsprofil. Nur Letzteres bilde eine Grenze für die Verdatung von Menschen, meint Professor Dr. Kai von Lewinsky, Verfassungsrechtler der Universität Passau. Ob die Bürger-ID in dieser Form in Karlsruhe standhält, bleibe abzuwarten. Professor Lewinsky sieht den Entwurf auf der sicheren Seite.
Es gibt, glaube ich, kaum Seiten in den Gesetzessammlungen, in den Urteilsbänden des Bundesverfassungsgerichts, die abgegriffener sind als die, habe ich jedenfalls das Gefühl, weil man mittlerweile alles Mögliche daran versucht zu interpretieren, jeden Artikel, jeden Komma, jeden Rechtschreibfehler. Man kann jetzt darüber philosophieren und sagen, das Gericht spricht von einem Schritt. Ja, es spricht von einem Schritt. Aber ist das genau das, was tatsächlich unzulässig ist, oder ist das, was eigentlich danach folgt, eigentlich das, was unzulässig ist? Kann man sagen, dass die die Einführung eines Kennzeichens an sich gibt, was verboten ist oder was unzulässig ist, sondern eigentlich die dahinterliegende Profilbildung, wenn die stattfindet. Das wäre ja auch so möglich zu verstehen. Ich will mich da jetzt gar nicht festlegen, sondern eher sagen, es ist echt Kaffeesatzleserei.
Einen ausführlichen Bericht zur Anhörung des Innenausschusses, in der Experten den Gesetzesentwurf bewerteten, finden Sie in der Behördenspiegel-Januar-Ausgabe auf Seite 23. Innovation und Bürgerdigitalisierung stehen in der Modellkommune Ulm stark im Fokus. Sabine Meigel, Leiterin der dortigen Digitalagenda, spricht mit Dr. Eva-Charlotte Proll unter anderem über das erste kommunale Datenethikkonzept.
Hallo Frau Meigel, Sie bezeichnen Ihre Geschäftsstelle als Ideenschmiede der Stadt Ulm für digitale Strategien und den digitalen Wandel. Sie erproben unkonventionelle digitale Lösungen. Welche unkonventionellen Wege gehen Sie, beziehungsweise welche Lösungen sind damit verbunden?
Wir gehen als Stadt den, glaube ich, doch eher ungewöhnlichen Weg, dass wir angefangen haben, selber Programmierer einzustellen, die dann bei uns auch eigene, freie und Open-Source-Software programmieren. Zum Beispiel für das Thema Fahrradverleihsystem. Weil wir in Ulm einfach eine Größe haben in der Stadt, die für die üblichen Anbieter nicht wirklich attraktiv ist. Und deswegen suchen wir oft nach eigenen Lösungen. Diese Möglichkeit, wirklich mit eigenen Programmierern und Softwareentwicklern zu arbeiten, verschafft dann auch die Möglichkeit, relativ schnell in Krisensituationen handeln zu können. So konnten wir zum Beispiel jetzt während Covid-19 gleich im April selber ein Videokonferenztool für Schulen aufsetzen innerhalb von 3 Wochen, sodass mehr wie 2000 Schülerinnen und Schüler und Lehrer mit dem System, mit dem Open-Source-System BigBlueButton nach den Osterferien sofort starten konnten zu arbeiten.
Wie gelingt es denn, diese unkonventionellen Lösungen in einer, ja, sagen wir mal, doch eher konventionellen sowie an Recht und Gesetz gebundenen Umgebung, nämlich der öffentlichen Verwaltung, umzusetzen?
Natürlich gibt es da Reibungspunkte. Aber wir sind der Meinung, dass man mit viel Geduld und natürlich mit viel Kommunikation und mit den richtigen Köpfen, die sozusagen Brückenbauer sind, doch, wenn man Geduld hat, auch in konventionellen Verwaltungen unkonventionelle Lösungen dann durchsetzen kann. Wir denken, wir sind da auf einem ganz guten Weg, merken das immer mehr, dass die Kollegen und Kolleginnen auch sehr, sehr offen werden. Und wir versuchen auf der anderen Seite sehr viel Dinge wirklich greifbar zu machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben im Bereich vom Internet der Dinge, was wir seit mehreren Jahren hier in Ulm über das LoRaWAN-Netz betreiben, haben wir jetzt einen Ort geschaffen, direkt vor unserer Geschäftsstelle und vor dem sehr berühmten Schwörhaus in Ulm, einen sogenannten LoRa-Park zusammen mit verschiedenen Firmen und Universitäten und technischen Hochschulen. Und in diesem LoRa-Park kann man dann diese Sensorentechnologie quasi wie in einem Ausstellungsgang sich angucken. Man hat ein großes Display. Es wird erklärt, was mit den unterschiedlichen Sensoren, was man da machen kann und wie man das auch für seine eigene Abteilung nutzen kann.
Sie gestalten den digitalen Wandel unter proaktiver Einbeziehung der Stadtgesellschaft. Wie kann man sich das vorstellen? Wer gehört dazu und wer beteiligt sich letzten Endes auch daran?
Zu der Stadtgesellschaft gehören natürlich sehr viele unterschiedliche Gruppen. Uns geht es in dem Fall darum, dass wir die Leute, die dann die digitalen Lösungen auch betreffen, dass wir die wirklich von Anfang an mit einbeziehen. Wir machen sehr viel im Quartier. Und wenn wir ins Quartier gehen, dann sagen wir nicht zu der Bürgerschaft, die dort wohnt, so diese Lösungen setzen wir jetzt um, sondern wir fragen zunächst mal die Leute, die dort auch wohnen, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, die ihr seht im Quartier? Und erst wenn wir die Herausforderungen kennen, die müssen gar nicht digitaler Art sein, für diese Herausforderungen suchen wir dann digitale Lösungen mit digitalen Technologien. Und die setzen wir dann nutzerorientiert dort mit den Leuten vor Ort auch um. Ich hoffe, das ist jetzt damit so ein bisschen klarer geworden. Also wir gehen sehr weit drüber hinaus, normale Bürgerveranstaltungen zu machen.
Sie haben ja als erste Stadt ein Datenethikkonzept beschlossen. Wenn sowas konkret wird, dann ja wohl in einer Kommune. Was genau steht in dem Konzept drin?
Das Konzept hat ganz wesentliche Punkte zum Inhalt, unter anderem Daten öffnen, Weitergabe und Weiternutzung offener Daten sicherstellen. Es betrifft die Punkte Sicherheit, Privacy. Und wir haben gemerkt, nachdem wir einfach schon sehr lange mit dem Internet der Dinge und Sensorik arbeiten, dass diese Dinge im öffentlichen Raum sichtbar sind. Und dann kommt man in die Diskussion mit der Bürgerschaft. Und es steht immer auch die Frage im Raum, gehen wir jetzt in Richtung eines Überwachungsstaats? Und deswegen sind wir zu der Meinung gekommen, sobald wir solche Dinge tun, müssen wir auch Leitlinien diskutieren und uns selbst als Kommune auch Regeln geben, wie wir damit umgehen. Nämlich, dass wir keinen Überwachungsstaat wollen und nicht überall auch Kameras aufhängen wollen. Und deswegen haben wir in einer relativ langen Diskussion jetzt über ein Jahr hinweg mit wirklich unterschiedlichen Stellen in der Stadt und jetzt dann eben auch Beschluss vom Gemeinderat, sind wir dazu gekommen, dass wir anfangen müssen, uns Regeln zu geben. Und das ist der erste Baustein dafür.
Ulm gilt als Vorreiter bei all diesen Ansätzen, die Sie gerade genannt haben. Tauscht sich Ihre Geschäftsstelle auch mit anderen Kommunen aus? Oder bietet diesen Hilfe an?
Wir sehen uns da natürlich ganz klar in der Pflicht, dass wir auch anderen Kollegen und Kolleginnen aus anderen Städten helfen. Und es findet zum Teil auch wirklich eine gemeinsame Erarbeitung von Software statt. Ja, ich hatte ja vorher erzählt, dass wir eben auch eigene Softwareentwickler eingestellt haben. Da wird dann diese Software auch nicht nur in Ulm genutzt, sondern auch in anderen Städten. Und wir stellen das natürlich zur Verfügung. Darüber hinaus sind wir ja, eine von den 8 Zukunftsstädten, die gefördert werden vom Bundesforschungsministerium. Auch da ist natürlich ein enger Austausch. Auch da publizieren wir sehr viel auf der Innovationsplattform des Bundes. Wir sind im Kreis der ersten Runde der Smart City Städte als eine der 3 Großstädte in Deutschland und letztes Jahr schon ausgewählt worden. Auch dort ist natürlich ein enger Austausch mit den anderen Städten. Und da sind jetzt nochmal 32 Städte dazugekommen. Dazu können Sie sich vorstellen, wir sind natürlich in verschiedenen Gremien, vom Städtetag, auch vom Deutschen Städtetag oder auch von der KGST im Innovationszirkel. Das sind so diese üblichen Sachen, die man macht. Darüber hinaus würde ich gerne noch auf eines hinweisen, dass wir wirklich diesen Grundsatz der Offenheit sehr, sehr verpflichtet sind. Wir haben als Stadt auch einen eigenen GitHub-Account. Und auf diesem GitHub-Account werden sowohl eben diese Softwareentwicklungen, die wir als Stadt machen, auch zur Verfügung gestellt. Aber wir gehen auch weiter, indem wir zum Beispiel diese Regelung zu den E-Scootern haben wir ganz offen auf GitHub gestellt. Wir haben jetzt auf unserem städtischen Account auch eine eher ungewöhnliche Geschichte, weil normalerweise sind ja dort eher Softwareentwickler unterwegs und es geht um Code. Aber wir entwickeln ja gerade im Rahmen von dieser Förderung durch das Bundesministerium des Inneren unsere Smart City Strategie. Und wir haben auch auf diesem Account jetzt unsere Strategie offengelegt. Das heißt, jedes Kapitel wird dort nach und nach, jedes Handlungsfeld, was wir bearbeiten, kann man dort wirklich auch nachlesen. Man kann es aber auch kommentieren. Und wir denken, wir sind damit eine der ersten Städte in Deutschland, die wirklich auch so offen mit eigenen Strategien umgeht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gleichfalls herzlichen Dank.
Das war Sabine Maigel. im Gespräch mit Dr. Eva-Charlotte Proll. Vor einem Jahr haben der Bund und die Länder Bremen und Nordrhein-Westfalen ein Projekt zur standardbasierten Digitalisierung des öffentlichen Einkaufs auf den Weg gebracht. Rheinland-Pfalz ist zwischenzeitlich dazugestoßen. Das Projekt ist auf einem guten Weg. Und dennoch wird es am Ende nur der Auftakt sein. Ein Kommentar von Jörn Fieseler, gesprochen von Thomas Petersdorf.
Das letzte Jahr hat eines gezeigt. Prozesse, die schon digital ablaufen, liefen auch während der Pandemie weiter. Das trifft in Teilen auch auf die öffentliche Beschaffung zu. Bekanntmachungen können schon längst online recherchiert werden. Ebenso läuft die Kommunikation mit den bietenden Unternehmen. Selbst die Angebotsabgabe in elektronischer Form ist in weiten Teilen Deutschlands ab einem Wert von 25.000 Euro zwingend. Der Weg zu einem vollständig digitalen Beschaffungsprozess ist jedoch noch weit. Und das nicht nur, weil es noch zahlreiche Medienbrüche gibt, sondern auch, weil bei den beschriebenen digitalen oder elektronischen Bausteinen Verbesserungspotenzial besteht. Mit dem Projekt zur standardbasierten Digitalisierung des öffentlichen Einkaufs- und Beschaffungsprozesses aus dem IT-Planungsrat soll bis August 2022 der Beschaffungsprozess durch digitale Lösungen nutzerfreundlicher, zugänglicher und attraktiver werden. In diesem Rahmen ist vorgesehen, die digitale Beschaffung von der Bedarfsermittlung bis zur Bezahlung neu zu konzipieren und zu pilotieren. Am Ende soll eine Lösung stehen, die von Bund, Ländern und Kommunen gleichermaßen genutzt werden können. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass es für die Standardisierung des Beschaffungsprozesses einen deutlich längeren Zeitraum braucht. Das liegt zum einen an der Anzahl der Stakeholder, insbesondere der Anbieter von Vergabemanagementsystemen. Deren Vielzahl ist hinlänglich bekannt. Der Wunsch von Unternehmen, sich nur auf einem System registrieren zu müssen, aber trotzdem auch auf anderen Plattformen Angebote abgeben zu können, ist verständlich. Das setzt jedoch voraus, dass die Anbieter dieser Fachverfahren dies in ihren Lösungen programmieren. Zudem soll das über das Onlinezugangsgesetz initiierte Unternehmenskonto in den Beschaffungsprozess integriert werden. Darüber hinaus beinhaltet der Beschaffungsprozess einige Bestandteile, die bisher noch gar nicht digitalisiert sind. Etwa die Wertung von Angeboten. Es ist zu wünschen, dass zum Ende des Projektes eine Lösung für einen standardisierten, digitalen oder elektronischen Beschaffungsprozess feststeht. Sie wird jedoch nicht sämtliche Herausforderungen abdecken können. Und die Implementierung wird ebenfalls noch ihre Zeit brauchen. Die Standardisierung der öffentlichen Beschaffung wird Verwaltung, Dienstleister und Unternehmen noch sehr viel länger beschäftigen.
Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Mehr vom Public Sector Insider gibt es in einer Woche. Die Zeit bis dahin können Sie sich ja zum Beispiel mit der Premierenfolge unseres neuen Formats Mäuses in die Fans vertreiben. Diesmal sprach meine Kollegin Dorothee Frank mit Oberstarzt Prof. Dr. Christoph Bickel über Corona und die Bundeswehr.
Das ist genau das, was diese Erkrankung so heimtückisch macht, dass es im Einzelfall nicht vorhersagbar ist, ja, wie diese Erkrankung verläuft und welches Ausmaß sie hat.
Die ganze Folge finden Sie auf behörden-spiegel.de/podcast. Ich sage danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.